Hallo Frauke.
Hallo Christoph.
Frauke, die Nachrichten überschlagen sich mal wieder. Ja. Anthropic hat sich geweigert, irgendwelche Sicherheitseinschränkungen und Regulierungen aus ihren Modellen rauszunehmen und sie dem amerikanischen Militär zu geben. Und dann ist OpenAI freudestrahlend eingesprungen. Könnte es aber, glaube ich, auch nicht besser. Ich glaube, wir müssen mal über Ethik reden, oder?
Kann man gar nicht genug. Und ich habe da jemanden für dich mitgebracht. Sven Nyholm oder Nyholm, wahrscheinlich sagt man das, wenn jemand aus den Niederlanden kommt, werden wir gleich noch lernen, ist bei uns an der LMU Professor für Ethik der KI und beschäftigt sich mit genau diesen Fragen. Also früher noch konzentriert auf Robotik und KI, mittlerweile aber ganz klar natürlich im Zentrum dieser Sprachmodelle und dieser dauernden Frage, ob man, wie man abwägt, die Technologie zu nutzen oder eben sie nicht zu nutzen aus ethischen Gründen.
Und jetzt sind wir an diesem schönen Punkt. Disruptive Technologien entwickeln sich ja so nach so einer S-Kurve. Die habt ihr bestimmt schon mal gesehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Am Anfang sind die ganz langsam. Und da beschwert sich jeder, dass die KI doch noch nicht so viel kann. Und dann gibt es diesen steilen, exponentiellen Anstieg. Nämlich genau dann, wenn nämlich das Alte überholt wird und damit aber auch die alten sozialen Einigungen und Diskussionen. Das heißt, wir haben in der Gesellschaft einfach noch nicht verstanden, wie wir mit den neuen Themen umgehen sollen. Und die neuen Themen heißen eben, KI könnte in ganzen Bevölkerungsschichten die Jobs verdrängen. KI könnte Singularität erreichen, also intelligenter als wir Menschheit, als die gesamte Menschheit sein. Vielleicht ist sie es teilweise schon. KI könnte in autonomen Waffensystemen eingesetzt werden oder wird es auch schon. Das heißt also, diese ganzen Themen, sie sind jetzt da und wir brauchen eine Diskussion dazu. Wie wollen wir es denn haben?
Dann fangen wir doch mal an.
Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Professor Sven Nyholm.
Hallo Dankeschön. Sven, schön, dass das klappt.
Ja. Sven, du bist eigentlich Schwede, aber du sitzt in den USA zurzeit.
Genau, ja, sehr international auf jeden Fall. Aber schön dabei zu sein. Aber ich bin Professor in München, genauso wie Frauke, in Ethik der künstlichen Intelligenz.
Genau, und wir haben den Termin ausgemacht, bevor die Ethik mal wieder in die Schlagzeilen kam. Letzte Woche war das, oder? Als Anthropic.
Genau, ständig eigentlich.
Genau, ich nehme an, du kommst aus dem Thema gar nicht mehr raus im Moment.
Ja.
Was ist dein Take? Wie hast du das erlebt? Wie guckt man durch deine Brille da drauf?
Also du meinst das mit Anthropic und der amerikanischen Regierung, denke ich. Naja, also das ist auf jeden Fall sehr interessant, weil Anthropic eine Firma ist, der meint, dass diese Firma eine klar ethische Vorstellung hat, was man tun soll und nicht tun soll. Und sie setzen, sagen sie, gewisse Grenzen und meint, dass wir haben eine Verantwortung, künstliche Intelligenz auf der einen Seite so verantwortlich zu entwickeln, aber dann auch auf der anderen Seite verantwortlich zu benutzen und weiterentwickeln und so weiter. Und dazu gehört zum Beispiel nicht so völlig autonome Waffensysteme, meinen sie, und Überwachung von Leuten allgemeinen. Und es ist interessant zu gucken und zu sehen, dass sie wirklich gesagt haben, dass nein, das sagen wir nein und so machen wir das nicht.
Jetzt ist ja Ethik ein Begriff, der nicht erst mit modernen und automatisierten Waffensystemen anfängt. Ja, was wir gerade erleben, ist also, dass KI praktisch von einem interessanten Tool zu etwas wird, was wirklich ganz massiv in alle Lebensbereiche eingreifen könnte und wahrscheinlich auch wird. Bis hin zu unsere Jobs übernehmen, ja, Entscheidungen für uns treffen und so weiter. Wie tastet man sich denn an so ein neues Thema heran, wenn die Geschwindigkeit, mit der das alles passiert, so viel größer ist als die Geschwindigkeit, in der wir gesellschaftlichen Konsens erzeugen können?
Wichtig ist hier natürlich, dass unsere alte, traditionelle ethische Ideen, Theorien, Prinzipien, Werten alle vor dem Zeitalter von KI stammten. Und die tugendethische Theorien von Aristoteles, sind alte Griechen und so weiter und so fort, die utilitaristische Ideen von Jeremy Bentham und Immanuel Kant und so weiter. Das ist alles in einer Zeit ohne KI, ohne Roboter, ohne moderne Technologien. Jetzt wo leben wir aber in einer Welt mit Chatbots, die mit uns reden, autonome Waffensystemen, die wir gerade erwähnt haben, selbstfahrende Autos und allerlei Arten von neue Arten von Akteuren und Agenten, mit denen wir also interagieren müssen, zusammenarbeiten müssen vielleicht. Und da ist die Frage, natürlicherweise brauchen wir eventuell neue ethische Werte, ethische Prinzipien, oder können wir einfach weitermachen mit unserer alten tried and tested sozusagen ethische Prinzipien, oder brauchen wir eventuell mindestens einige neue Werte und Prinzipien? Finde ich auf jeden Fall eine spannende Frage.
Vielleicht müssen wir da nochmal kurz ein bisschen drauf schauen. Also es gibt, du hast ja zwei Grundschulen in der Ethik erwähnt. Das eine ist praktisch, ich lege fest, was halte ich für gutes Verhalten. Und das zweite ist, ich gehe mehr von der Anwendung und vom Nutzen aus. Vielleicht kannst du da nochmal reingehen. Wieso kommen wir mit den beiden eventuell nicht mehr weiter, und was könnte da etwas Drittes entstehen?
Also es gibt eigentlich sogar drei Ansätze. Also ein Ansatz wäre der sogenannte tugendethische Ansatz. Das ist die Frage, welche Art von Person sollte ich sein? Welche Tugenden, welche Eigenschaften ist es gut für mich als Person zu haben? Großzügigkeit, Gerechtigkeit, allerlei Arten von Tugenden. Und dann ist natürlich in diese Denkrichtung die Frage, können wir zum Beispiel KI-Chatbots oder so mit Tugenden entwickeln? Wäre dann die gleiche Tugenden, die relevant für uns Menschen sind, wichtig und relevant für diese Chatbots? Oder, also sie sollen zum Beispiel hilfreich sein. Ja, sie sind im Moment ein bisschen hilfreicher als Menschen, vielleicht ein bisschen zu hilfreich. Und dann ist die Frage, also was wäre eine gute Grenze? Das wäre ein Ansatz. Ein anderer wäre die sogenannte konsequenzialistische Denkschule. Das, was letztendlich wichtig ist, sind die Konsequenzen oder Folgen unserer Handlungen. Wir sollen das Gute maximieren, das Schlechte minimieren. Und da ist es vielleicht so, ja, dann können vielleicht unsere KI-Tools oder KI-Agenten, wenn man so will, auch das Gute maximieren und das Schlechte minimieren. Da haben wir auch die dritte Denkrichtung, die sogenannte deontologische oder kantische Denkschule. Da geht es um die Motive, die Handlungsprinzipien, die für uns wichtig sind. Also man soll, also Kants Meinung nach, solche Prinzipien auswählen, die man als allgemeine Gesetze haben möchten. Und dann hat man auch die Frage, okay, sollten die Prinzipien, die wir folgen, die gleichen Prinzipien sein, die auch unsere KI-Tools folgen sollen? Und da ist es vielleicht so, dass für uns Menschen gibt es gewisse Einschränkungen. Also ich habe mein eigenes Leben, meine eigenen Projekte, meine Hobbys, meine Empfindlichkeit, ich kann leiden und so weiter und so fort. Und das ist alles Dinge, die sozusagen Limits oder Beschränkungen von, was man von mir erwarten kann. Also ich kann nicht die ganze Zeit bereit sein, anderen Leuten zu helfen. Ich muss manchmal schlafen, meine eigenen Sachen machen und so weiter. Aber die KI-Tools müssen die nicht schlafen. Ja. Sie sind immer hilfsbereit. Und deshalb kann man vielleicht sich mehr erwarten von diesen andere, also und andere sozusagen Regeln haben für diese neue Arten von Tools, mit denen wir interagieren und die wir als eine neue Art von Akteure oder Agents, wie man heute so schön sagt, verstehen, sich also vorstellen.
Mir leuchtet es ein, dass man so einem KI-Bot nicht einfach Kant zu lesen geben kann oder sagen, halt dich nach dem Kantschen Imperativ, weil, wie du sagst, der muss ja nicht schlafen und kann deswegen auch
genau,
alle anderen ausbeuten, weil er auch ja gerne ausgebeutet wird. Ja, so.
Jetzt okay. Ist aber die eine Problem ist natürlich, dass es gibt eine große so philosophische Literatur, was hat Kant eigentlich damit gemeint, und dann gibt es unterschiedliche Interpretationen, und dann ist die Frage, soll diese Chatbots dann diese Denkschule von Kant-Interpretation realisieren und eine andere Art von Kant-Verständnis oder was? Also es gibt immer in der Ethik in Allgemeinem so ein bisschen so Room sozusagen für unterschiedliche Interpretationen. Wir sind vielleicht alle der Meinung, dass, sagen wir, Freundschaft und Liebe wichtig sind, aber was für mich eine gute Form von Freundschaft oder Liebe ist, ist vielleicht für andere Leute, also gut, aber nicht das bestmögliche Alternative sozusagen. Es gibt immer diesen Spielraum, wenn es um ethische Werte und Prinzipien
geht. Da scheint mir ja die erste Variante, die du genannt hast, noch relativ einfach. Also sich darauf zu einigen, welche Eigenschaften oder Tugenden so ein KI-Bot haben soll, kann man sich ja noch als operationalisierbar vorstellen. Und haben sich da die Geister geschieden bei diesem Konflikt jetzt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, sogar da gibt es eine Diskussion. Also es gab zum Beispiel die traditionelle Idee von vier sogenannte Kardinaltugenden. Also Gerechtigkeit, was ist das? Großzügigkeit, irgendetwas, Klugheit und so weiter. Und aber da hat man auch diese Stellen, okay, was heißt es, gerecht zu handeln in einer Kriegssituation zum Beispiel? Das ist vielleicht etwas ganz anders als gerecht in einem normalen Umgang mit anderen Leuten, also in einer Nicht-Kriegssituation zu interagieren. Und das heißt, also es gibt diese Idee von die Einheit von Tugend. Also ein Tugend muss also in Bezug auf andere Tugenden in einer Art von so komplexe Beziehung stehen. Und dann ist die Frage, wie viele Tugenden brauchen wir? Gibt es eine so ein Tugend, das vielleicht wichtiger ist als andere Tugenden und so weiter und so fort. Und da hat man auch diese große Diskussion und auch eine große Literatur. Und die Chatbots können einfach nicht die tugendethische philosophische Literatur lesen und dann einfach so das nachahmen, weil da hat man auch diese. Also bei uns Menschen ist es so, dass also jede Person ist sozusagen verantwortlich für ihre eigene Interpretation von was es heißt, eine gerechte, gute, moralisch gute Person zu sein. Und dann muss man sozusagen take a stand, dass es sagt, also für mich bedeutet Gerechtigkeit dies und das und da hat vielleicht andere Leute eine andere Meinung und dann muss man seine eigenen Ideen verteidigen und dafür verantwortlich sein. Und dann ist die Frage, können auch KI-Tools oder KI-Agenten diese Art von Verantwortung übernehmen. Also hier ist meine Verständnis von, sagen wir, Gerechtigkeit oder Liebe oder Freundschaft und dann dafür verantwortlich sein. Das klingt vielleicht ein bisschen zu Science-Fiction-artig, mindestens heute.
Ich weiß nicht, vielleicht ist das gar nicht so weit weg, denn was wir gerade sehen, ist ja, dass wir wegkommen, dass es da eine Webseite gibt, dann geht man da hin auf OpenAI oder wo auch immer, tippt da was rein, hinzu. Ich kann im Prinzip auf meinem privaten Mac ein Open-Source-Modell laufen lassen, mit welchen Einschränkungen auch immer ich das machen möchte. Das heißt, wir sehen gerade, dass ja auf einerseits dass eine Massenverfügbarkeit gibt von dieser Technologie, die nicht kontrollierbar ist per se. Und wir sehen zum Zweiten, dass natürlich jetzt auch die nutzbaren Schnittstellen, also diese MCP-Schnittstellen, mit denen Agenten miteinander reden können, dazu führen, dass natürlich Dinge entstehen, die wie soziale Gefüge sind. Also das heißt, ein Facebook für KI-Agenten, Agenten, die untereinander Dinge aushandeln und so weiter. Und wenn ich von draußen drauf schaue, dann kommt mir das doch sehr menschlich vor. Also zum einen haben wir die Agenten natürlich mit menschlichen Verhaltensweisen so angefüttert und trainiert. Sie verhalten sich aber auch menschlich. Sie fangen an zu lügen, sie fangen an zu tratschen, sie fangen an, böse Gedanken zu entwickeln und so weiter. Das heißt also, was entsteht da gerade? Entsteht da gerade sowas wie so ein zweiter Organismus, ein digitaler Organismus, den wir jetzt auch genauso wieder bändigen müssen, wie wir das bei den Menschen untereinander als Zivilisation dann auch als Errungenschaft definiert haben?
Ja, gute Frage. Also wie gesagt, also wie du sagst, also wenn man diese, wie heißt es noch einmal, diese Facebook für Bots?
Moltbook.
Moltbook, genau. Wenn man das anschaut, genau, dann sieht es ein bisschen aus wie so Reddit oder eine andere Art von sozialen Medien. Aber dann fragt man sich, warum sieht es so aus? Weil es eine Imitation von Mustern und so weiter, die man, also diese Bots gesehen haben in menschliche Diskussionen. Und dann, also wenn es so menschliche Interaktionen oder Diskussionen für dieses Message Board und so weiter geht, dann stellt man sich vor, es gibt dahinter eine denkende, fühlende Person mit einem Bewusstsein, mit einem Körper und Gedanken und so weiter und so fort. Aber hier hat man etwas ganz anders. Und dann ist die Frage, also jetzt ist es natürlich so, dass Leute nicht immer besonders höflich ist, wenn sie online miteinander reden, aber manchmal ist es, versucht man mindestens, also sich, also nicht zu vergessen, dass es gibt auf der anderen Seite eine Person mit Rechte, mit ein Leben, mit Gefühlen und so weiter. Aber hier hat man eine ganz andere Situation. Und dann ist die Frage, okay, spielt es überhaupt eine Rolle, ob diese Bots miteinander in einer unangenehme und unfreundliche Art reden, sollten wir vielleicht versuchen, sie in eine andere Richtung zu schicken. Also okay, wenn das also Folgen von uns Menschen haben, also wenn sie zum Beispiel sich untereinander entscheiden, uns zu schaden oder so. Also ich habe ein paar so Diskussionen gesehen, wenn sie gesagt haben, dass ja, Menschen sind böse, wir sollten zusammen eine neue Religion, eine neue Ethik entwickeln und dann die Welt übernehmen und so weiter und so fort. Okay, müssen wir Sorgen machen? Also vielleicht nicht, weil wir von diesen Bots direkt attackiert werden, aber man kann sich vorstellen, dass gewisse Menschen diese Diskussionen lesen und denken, dass ja, das klingt eigentlich alles ganz sinnvoll und jetzt werde ich mitmachen und mithelfen und die Sachen in meine eigene Hände nehmen und so weiter und vielleicht Leute dann attackieren als eine Art von Konsequenz oder Folge von diesen Diskussionen, von diesen bösartigen Bots. Mhm.
Ich wollte nochmal auf den Punkt, den du vorhin gemacht hast, zurückkommen, Verantwortung. Ja? Ja. Also wer übernimmt hier eigentlich die Verantwortung? In Settings, die ja Christoph dir eh schon vertraut sind, selbstfahrende Autos und ähnliches, da ist ja, glaube ich, das Thema erledigt. Da ist der, der das Fahrzeug baut, ja verantwortlich für die KI, die im Fahrzeug verbaut ist. Oder habe ich das falsch abgespeichert? Und wäre das nicht in anderen Settings auch so, dass ich, wenn ich sozusagen eine KI mit einbaue in einen Prozess, in meinen Callcenter, was auch immer, dann bin ich als derjenige, der sie eingesetzt hat, doch dafür verantwortlich, was das Ding sagt und tut und macht, oder?
Also genau, das klingt auf jeden Fall plausibel. Also, aber wenn man auf die, also zum Beispiel Tesla-Beispiel guckt, Tesla sagt, okay, wir bieten diese, was heißt es, Autopilot an als ein Produkt und sie sagen, okay, die Nutzer, NutzerInnen müssen selbst die Verantwortung übernehmen. Das ist ein Service, wir bieten das an und da muss man einen Vertrag mit Tesla machen und dann ist man als Fahrer oder Fahrerin verantwortlich für was passieren kann. Das klingt vielleicht nicht besonders moralisch gesehen also richtig, weil Tesla meint, das ist sicherer als normale Autos und besser und dass man kann sich also darauf vertrauen und verlassen, dass das alles also sicher ist, aber dann passiert ja, oft, oder nicht oft, aber manchmal, es hat mittlerweile mehrere Unfälle passiert mit diesen Tesla-selbstfahrenden Autos und da in der Tat hat manchmal Tesla gesagt, mit so Blogposts und so weiter, dass ja, das war natürlich sehr schade, leider ist es so, dass die Leute, die diese selbstfahrende Autofunktionen benutzen, die Verantwortung übernehmen müssen, wir haben einen Vertrag gemacht mit diesen Leuten und ja, Pech.
Aber ich glaube, da erleben wir jetzt gerade nochmal eine neue Komplexität und einen Sprung. Also das selbstfahrende Auto, das, was Tesla bislang hatte, war Level 2. Das heißt, der Mensch ist immer voll verantwortlich. Ob er das jetzt macht oder nicht, ist eine andere Frage. Level 3 ist ja dann, dass tatsächlich der Fahrzeughersteller die Verantwortung übernimmt und sagt, im Rahmen des technisch Möglichen, nach Millionen von Testkilometern mit allen Absicherungsverfahren, mit Redundanz und so weiter, stellen wir das sicher. Da geht das, Frauke, weil da sind wir tatsächlich in einem sehr abgesicherten und sehr definierten Gebiet. Wenn ich jetzt aber KI anschaue, dann glaube ich zu sehen zum einen, dass KI eben überall reinkommt. Also das heißt, ich kann ein Open-Source-Modell runterladen und ich weiß gar nicht, was das genau macht. Ich sehe aber auch darüber hinaus noch, dass KI auch anfängt, auf Fragen ja taktisch zu antworten. Also wenn ich die KI frage, willst du mir schaden, dann sagt die KI, auf keinen Fall will ich dir schaden. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich KI und zum Beispiel auch Roboter, die damit gesteuert werden, durchaus dazu bringen kann, einen Menschen zu schädigen. Obwohl eigentlich das über Regeln versucht wird zu verhindern. Also wir kommen, glaube ich, in viel komplexere Gefilde rein, ja, dass selber niemand mehr sagen kann, was macht denn dieser Algorithmus eigentlich, wie sind die trainiert? Und das fängt ja schon bei kleinen Sachen an. Also wir haben sehr viele Folgen auch über das Thema Bias gehabt. Also weiß ich überhaupt, was in den Trainingsdaten drin ist? Kann ich sehen von außen, was innen drin passiert? Explainable AI. Was brauchen wir denn an Instrumentarien, damit wir uns überhaupt mit dem Thema vernünftig beschäftigen können? Also ist das... Was müssten wir denn an Methoden und Mechanismen da haben, um daran zu kommen?
Also was ich hier spannend finde, ist, dass wenn es um Verantwortung geht, also geht es normalerweise nicht nur um, also wenn etwas Schlimmes passiert und ein Unfall oder so, wer soll also getadelt werden oder bestraft werden oder so, wer ist schuld? Aber manchmal geht es um also gute Folgen und also Ergebnisse, und dann ist die Frage, wer verdient Lob dafür? Wer verdient Credit? Also wenn ich zum Beispiel statt meine eigene akademische Texte, also einen Chatbot benutzt, um Text zu produzieren, und dann also schreibe ich meinen Namen darunter und sage, das ist meine neue Paper, und da wird das vielleicht angenommen zu einem, also eine renommierte Journal oder so, und dann habe ich das auf mein CV darauf, und dann sage ich, okay, ich will jetzt eine neue Job, aber dann finden die Leute heraus, dass, okay, das wurde eigentlich nicht von mir geschrieben, sondern mit Hilfe von so einer LLM produziert, dann scheine ich vielleicht weniger verantwortlich für diese gute Paper, als wenn Leute geglaubt hatten oder hätten, dass ich wirklich das alles selbst gemacht habe. Es kann natürlich sein, dass, okay, es gibt gewisse so, also vielleicht bin ich Journalist und ich publiziere, also was ich als Nachrichten anbiete sozusagen, aber das gibt es so Misinformation, Disinformation drin, und dann bin ich vielleicht verantwortlich, weil ich war nicht vorsichtig genug. Ich hätte das also nachschauen sollen und gucken, stimmt das wirklich alles, und dann war ich vielleicht nicht vorsichtig genug, und deshalb bin ich vielleicht schuld. Weil es gibt diese Idee, dass, okay, wenn wir Technologien benutzen und wir wissen, dass es gewisse Risiken gibt, dann muss man allerlei Arten von Maßnahmen benutzen, um also die Risiken so minimieren und so weiter und so fort. Wenn man das nicht macht in einer vorsichtigen Art und Weise, aber man vielleicht Geld davon verdient, dann ist es ganz klar, dass man eventuell verantwortlich ist. Aber wenn es um sozusagen positive Verantwortung geht, also wenn es um Verdienst, also wer verdient Credit und so weiter, dann haben wir oft andere Arten von Kriterien. Also man muss zum Beispiel aktiv involviert sein, man muss sich anstrengen, man muss gewisse Talente also ausüben und so weiter und aktiv ein Output sozusagen produzieren. Das ist nicht, dass man einfach etwas erlaubt. Also etwas Schlechtes zu erlauben kann manchmal genug sein, um negativ verantwortlich oder tadelwürdig zu sein für etwas Schlimmes, das man verhindern hätte machen können. Aber wenn es einfach um etwas Gutes zu erlauben geht, dann finden wir oft, dass, okay, das reicht nicht. Also um wirklich, also Lob so für den Fall ein neues Lied oder ein Text oder ein Kunstwerk oder so, dann muss ich ein bisschen schreiben, ein bisschen spielen oder komponieren oder was weiß ich, und dann haben wir vielleicht andere Arten von Kriterien. Und also eine Sorge, dass ich habe, ist, dass wir also Verantwortung für schlechte Ergebnisse, die mit KI zu tun haben, das ist nicht immer so kompliziert, weil das hat mit Risiken zu tun und also was nicht nur genug Vorsicht und so weiter, aber wenn es Verantwortung für gute Dinge, die wir mit KI produzieren, geht, dann ist es vielleicht schwieriger, verantwortlich zu sein. Das ist eine, finde ich, philosophisch gesehen interessante Asymmetrie sozusagen zwischen diese beiden Arten von Fällen.
Ist das was du in deinem neuen Buch behandelst? Oder welche Gedanken dürfen wir uns da freuen?
Ja, na, auf jeden Fall. Das ist ein Thema, das ich also in mindestens zwei, vielleicht sogar drei Kapiteln diskutiere. Weil es gibt auch, also erst ist einfach die Frage, okay, unter welchen Bedingungen sind wir verantwortlich für das Gute und das Schlechte sozusagen? Und gibt es vielleicht unterschiedliche Kriterien? Ich argumentiere ja. Und das bedeutet auch, dass wenn wir Aufgaben an KI-Techniken auslagern, dann hat man vielleicht ein Problem mit das Gute sozusagen, aber nicht so viele Probleme mit Verantwortung für schlechte Sachen, die wir mit KI produzieren sozusagen. Aber dann ist auch die Frage, was passiert mit unseren Fähigkeiten, wenn wir zu viele Aufgaben an KI auslagern? Ist das eine Art von sozusagen, was man manchmal Human Enhancement in diesen Debatten nennt? Also bekommen wir neue Fähigkeiten, wenn wir mit Hilfe von zum Beispiel KI-Chatbots E-Mails in andere Sprachen schreiben können, oder bekommen wir eine Art von künstliche Intelligenz? Also stellen wir uns vor, ich schreibe eine E-Mail an jemanden in Schwedisch, und dann bekommt diese Person eine E-Mail, kann das nicht lesen, aber benutze so eine KI-Tool, um das zu übersetzen, und schreibt dann vielleicht eine Antwort in ihre eigene Sprache dieser Person, und dann übersetzt diese KI-Tool diese E-Mail ins Schwedisch, und dann bekomme ich eine Antwort in Schweden. Da scheint es vielleicht, als ob ich mit jemand kommunizieren, die auch schwedische E-Mails schreiben, verstehen kann und schreiben kann. Aber wenn ich dann vielleicht später herausfinde, dass diese Person diese E-Mail gelesen und dann geantwortet hat mit Hilfe von KI, dann ist vielleicht mein Eindruck, dass, naja, das war eigentlich keine echte schwedische Kommunikation sozusagen. Das war eine Art von KI-Interaktion. Also das heißt, diese Person hat sich, also ich habe den Eindruck bekommen, dass diese Person Schwedisch versteht, aber wenn ich verstehe, was wirklich passiert ist, dann verstehe ich das, naja, das war keine echte also schwedisch, so, schwedische Kommunikation. Und so ist es vielleicht in mehr und mehr Bereichen des Lebens, also dass wir produzieren mit Hilfe von diesen Tools Texte, Kunst, Musik und alles Mögliche. Und dann versuchen wir, andere Leute zu überzeugen, dass wir dafür bezahlt werden sollten, dass es unsere Doing ist sozusagen. Aber eigentlich ist das weniger und weniger menschliche Anstrengung und so weiter und so fort.
Das ist ja eine große Diskussion, dass ja viele sagen, na gut, das ist ja nur ein Imitat von Intelligenz oder ein Imitat von Fähigkeiten oder ein Imitat von Kreativität. Gibt es denn diese Unterscheidung tatsächlich? Also können wir denn auch beim Menschen zum Beispiel das Imitat von Kreativität von echter Kreativität unterscheiden oder ist es nur eine Zuschreibung, die wir eben gerne machen?
Also bei Menschen können wir mindestens sagen, okay, was kann ich ohne Hilfe von KI-Tools machen und was kann ich nur mit Hilfe von KI-Tools machen. Also noch einmal vielleicht ein E-Mail in eine andere Fremdsprache zu schreiben. Also wenn jemand mir ein E-Mail auf Italienisch zu schreiben, dann kann ich das mit Hilfe von, sagen wir, Google Translate oder ChatGPT oder was weiß ich tun. Aber ohne diese KI-Tool ist das für mich ausgeschlossen sozusagen. Das heißt, also das ist nicht ein Teil von meinen Fähigkeiten, außer als man sagt, dass okay, ich und diese KI-Tool bildet eine Art von System, das ist meine, was Philosophen und Philosophen manchmal meine Extended Mind nennen, also meine erweiterte Geist. Plötzlich bin ich und ein KI-Tool eine Art von System. Zusammen können wir gewisse Sachen machen. Also das KI-Tool kann auch ohne mich nicht ein E-Mail produzieren. Also ein Chatbot sitzt da und wartet sozusagen, bis ein Prompt kommt und dann kommt etwas raus, aber ohne ein Prompt kein Text oder vielleicht also in eine andere Richtung, ohne ein KI-Tool kein italienisches Text von meiner Seite. Das heißt, was wir, ich und meine KI-Tools zusammen machen können, ist etwas ganz anderes, als was ich oder diese KI-Tool ohne einander machen kann.
Und ist es nicht eine neue Welt, die wir eigentlich schon so leben? Wir hatten hier in der Show auch mal Künstler, die mit KI gearbeitet haben und durchaus natürlich das Produkt, das gemeinsam entstanden ist, als ihre Kunst ansehen würden, ohne Frage.
Genau, also manchmal ist es vielleicht so, manchmal nicht. Und dann ist die Frage, was ist der Unterschied? Also zum Beispiel an der Universität, wenn wir so eine Klausur haben und jemand ein Chatbot, ein Handy mitbringt, und alle Antworten, also die Fragen einfach in einen Chatbot reinmacht und dann die Outputs übernimmt, ohne das zu korrigieren überhaupt, dann würden wir vielleicht sagen, okay, das ist nicht, also dafür bekomme ich als Professor keinen Beweis für, was dieser Student kann und nicht kann. Vielleicht kann er oder sie das alles, aber hier, das war sozusagen nicht hinreichend als Beweis, dass diese Person wirklich das alles gelernt hat, was man lernen muss. In anderen Fällen, zum Beispiel dieser Künstlerfall oder Künstlerinnenfall, sagt man vielleicht, okay, gut, das ist okay, weil es ist eine andere Art von Kontext. Hier ist es nicht wichtig, dass diese Person alles selbst macht. Und dann ist, also ist eine spannende Frage, was ist der Unterschied hier eigentlich? Also Anthropic hat eine interessante Sache gemacht letztes Jahr. Also es gab so eine neue Stelle, die sie ausgeschrieben haben bei Anthropic und dann gab es ein Job-Ad und dann stand es, dass, okay, alle Leute, die sich bewerben, müssen ihre eigene Bewerbung schreiben ohne Hilfe von AI-Tools. Zum Beispiel Claude. Weil wir wissen wollen, was sie ohne AI-Tools machen können, also ihre Kommunikationsfähigkeiten und ihr Interesse auf Anthropic, das wollen wir alle in eine, wie sie sagten, AI-non-mediated way verstehen. Aber wenn sie anfangen bei uns bei Anthropic, dann wollen wir auf jeden Fall dass sie immer KI-Tools benutzen, um ihre Produktivität zu maximieren und so weiter und so fort. Aber die Idee war da bei Anthropic, dass, ja, also wir lernen nichts über, was Leute faktisch können und nicht können, wenn sie mit Hilfe von KI-Tools ihre Bewerbungen für unsere Stellen schreiben. Und das ist interessant, also dass so eine Firma, die wirklich versuchen, KI-Tools zu benutzen, das alles für uns einfacher machen sollen. Und also es gibt auch diese Bewerbungen, die sie machen, was man manchmal in sozialen Medien sieht, ein Paper zu schreiben, morgen die Idee haben, Vormittag draften, Nachmittag alles, also Polishing und dann Abend publizieren. Alles schneller, einfacher, besser. Aber wenn es um Leute geht, die sich bei Anthropic bewerben, dann haben sie ganz andere Vorstellungen, was sie interessant finden. Das finde ich mindestens ein bisschen wichtig.
Ja, wobei ich sagen muss, also du merkst es ja heute auch schon, wenn du Studenten hast oder einen Schüler hast, wenn der eigentlich nur einen KI-Agenten promptet, dann wäre mein Ansatz heute, pass auf, morgen brauche ich dich nicht mehr, denn die KI promptet sich selber schon. Ich muss ja heute den Job des Prompt-Engineers, den gab es mal für 18 Wochen gefühlt, ja, und dann hat die KI natürlich angefangen, selbst ihre eigenen Prompts zu schreiben in diesem Thema. Trotzdem wirft es ja die Frage auf, woher kommt denn in Zukunft Wissen und wie gehen wir damit um, dass wir eigentlich die wahrscheinlich größte Enteignung jemals in der Menschheitsgeschichte von Wissen hatten. Nämlich ist das alles in diesen Modellen drin. Und jetzt schon heute haben wir eben einen Verseuchungsgrad von Datenbanken, von Texten und so weiter von mindestens 50%. Also wie entsteht denn eigentlich neues Wissen und was ist dann noch echt menschlich am Ende davon? Also wie würdet ihr als Ethiker da drauf schauen?
Also wir als Ethiker, Ethikerinnen oder Philosophen, würden vielleicht sagen, dass es nicht notwendigerweise hier um Wissen geht. Es geht vielleicht eher um entweder Information oder vielleicht sogar Text. Also das heißt, also traditionell hat man einen Unterschied gemacht zwischen Wissen, das heißt, man hat eine wahre Überzeugung mit guten Gründen und Verständnis und so weiter und so fort, als etwas ganz anderes als einfach Überzeugungen ohne gute Gründe, die eventuell wahr sind, aber nicht so gerechtfertigt sind, sozusagen. Mit der Entwicklung von Internet und so weiter, dann gab es plötzlich sehr viel Information, eventuell auch mehr Wissen, aber Wissen ist, also mindestens für uns Philosophen, etwas ein bisschen mehr als einfach, also Information, Bilder, Texte und so weiter und so fort. Es kann, also eine mögliche Entwicklung ist, dass wir in gewisser Hinsicht weniger und weniger Wissen haben, aber mehr und mehr wahre Information oder zuverlässige Information, interessante Information. Warum? Weil Leute weniger und weniger die Informationen wirklich gut verstehen und einordnen können in größere Systeme und so weiter und so fort. Die Gründe, warum gewisse Aussagen aus diese KI-Tools kommen, weniger gut verstehen und so weiter und so fort. Das heißt, ich finde, man soll das nicht notwendigerweise davon ausgehen, dass es hier um Wissen geht. Es geht vielleicht um etwas ganz anderes, etwas Neues.
Wie geht ihr damit um, dass du ja auch im Alltag diese Tools nutzen musst und auch vor der Frage stehst, ob du morgens Ideation machst und nachmittags das Paper schon schreibst oder dein Buch, das nächste Buchkapitel, ja, vielleicht mit einem Editor, der ständig bei dir ist, bearbeitest, anstatt über Lektorate zu gehen und Ähnliches.
Also handelt ein Ethiker auch ethisch im eigenen Arbeitsalltag?
Genau. Wie geht der Ethiker im Alltag damit um? Das ist meine Frage. Fragt man sich dann, ist es okay? Fragt man sich dann, ist Anthropic eine ethische Firma oder so? Wie gehst du daran?
Also sehr gute Frage, auf jeden Fall. Eine Frage ist auch, also welche Aspekte von, also zum Beispiel Bücher schreiben oder Texte schreiben, sind sozusagen an sich entweder genießbar oder gut oder wichtig und welche Aspekte sind einfach langweilig und nicht besonders wichtig und und so weiter, sinnlos und so weiter. Idealerweise würde man vielleicht alle langweilige, sinnlose, schlechte Aspekte von, sagen wir, Forschung und Schreiben an KI auslagern und nur die spannende, gute, sinnvolle Aspekte für sich selbst behalten. Das ist aber eine Art von Täuschung, denke ich, weil oft müssen wir gewisse langweilige Sachen machen, um neue Einsichten zu bekommen oder neue Fähigkeiten zu entwickeln. Und das heißt, wenn wir einfach alles, also wenn wir zu faul werden, wir machen nur das, was Spaß macht, was einfach ist, was uns also nicht zu für uns zu anstrengend ist, dann also was passiert dann mit uns? Das ist die Frage, ist das also KI ist oft als etwas, das instrumentell gut ist, verstanden. Also das heißt, es maximiert Produktivität, alles geht schneller, kostet weniger und so weiter und so fort. Aber bedeutet das notwendigerweise, dass es für uns nicht instrumentell gut ist? Also werden wir glücklicher, werden unser Leben sinnvoller, werden wir bessere, tugendhaftigere Personen und so weiter. Und das ist dann etwas ganz anderes, ja.
Das ist jetzt spannend. Am Anfang dachte ich noch, naja, jetzt antwortet der Sven so, wie ich auch antworten würde, so aus dem Bauch raus. Ja? Also natürlich ja, mache ich das für die Sachen, die ich nicht machen will. Und sonst. Aber was du da zum Schluss gesagt hast, ist interessant. Ist das die Brille, die man als Ethiker oder Philosoph da anlegt, dass man sagt, eigentlich alle Handlungen und Entscheidungen, die ich treffe, müssen evaluiert werden gegen, macht es mich besser, bin ich da aligned mit meinen Tugenden oder wie, also welche Schablone, welches Framework hast du da im Kopf oder habt ihr im Kopf bei der Diskussion solchen in Anführungszeichen Alltagsfragen, ja, das euch unterscheidet von jedem anderen mit gutem Bauchgefühl?
Genau, also die Frage ist, also anders gesagt kann man fragen, welche Fragen sind sozusagen für uns philosophisch interessant und welche Fragen sind interessant, ja, aber vielleicht nicht aus einem so besonders philosophischen Blickwinkel und oft. Also zum Beispiel nicht nur, was ist nützlich oder was ist, wie wir Philosophen sagen, instrumentell gut, sondern auch, was ist an sich gut, ist also eine typische philosophische Frage. Also ist es gut für mich, nicht nur, weil es also schnell geht oder weniger kostet, sondern ist es auch gut für meine Persönlichkeit, meinen Charakter? Werde ich glücklicher sein, wenn ich... dann hat man natürlich die Frage, was heißt Glück? Ist das einfach Lust im Leben, so Pleasure sozusagen, oder gibt es eine tiefere Art von Glück? Und genau, das ist also Beispiele von diesen typisch philosophischen Fragen.
Was ich da spannend finde, ist, wir gehen ja alle ins Fitnessstudio und strengen uns da an gegen Geld.
Ja.
Und dann auf der Arbeit, intellektuell, muss aber alles so einfach wie irgendwie möglich sein. Und ich habe manchmal schon den Verdacht, dass dahinter natürlich eigentlich ein anderes Muster steckt, denn diese Vereinfachung von allem und so weiter dient ja natürlich auch dazu, wirtschaftliche Interessen zu befriedigen. Also dahinter stecken ja sehr, sehr große Wertschöpfungsströme, Geldströme und so weiter. Wenn wir da mal drauf schauen, also das Gehirn ist eben ein Muskel und erst wenn ich Anstrengung habe, erst wenn ich Frustration aushalte, erst wenn ich Langeweile aushalte, erst wenn ich mich durch Anstrengung weiterentwickle, kriegt dieser Muskel auch den Impuls, irgendwas Neues zu tun. In einer Welt, das amerikanische Bild davon ist Abundance, ja, also es gibt Abundant Energie, also auch Überfluss, alles im Überfluss, es gibt Information, es gibt Rechenpower im Überfluss und so weiter. Was wird denn dann noch überhaupt Bedeutung haben, wenn alles so vermeintlich verfügbar ist? Also worauf fallen wir zurück, wenn alles andere da ist?
Genau, also es geht um die Frage, über was man philosophisch manchmal Sinn in Leben nennt. Also was heißt, was ist nicht nur also okay gut oder positiv, sondern auch so ein bisschen sinnvoll. Und dann ist die Frage, also gibt es nur ein Kriterium, also wenn man das hat, dann hat man ein sinnvolles Leben, oder sollen wir so Pluralistinnen sein? Und persönlich bin ich eine, habe ich so eine pluralistische Auffassung von dieser Idee von Sinn im Leben. Also das heißt, teilweise gute Beziehungen zu anderen Leuten zu haben, das kann Kolleginnen und Kolleginnen sein, Freunde, Familie und so weiter. Also nicht oberflächliche Beziehungen, sondern tiefere tiefgehende Beziehungen, wo man einander wirklich kennt und also und so weiter und so fort. Das ist ein Aspekt, das, was wir diskutiert haben, Anstrengungen, neue Fähigkeiten zu lernen, sich zu verbessern, das scheint auch sinnvoll, hart zu arbeiten, nicht so faul zu sein. Also KI ist, denke ich, teilweise eine Art von Faulheitsfall. Also alles wird leichter, schneller und angenehmer. Und dann, wie gesagt, dann muss man sich nicht anstrengen. Aber dann kann man auch keine neuen Fähigkeiten, keine neuen Skills lernen. Also okay, gewisse Skills kann man auf jeden Fall lernen mit Hilfe von diesen Tools. Aber ist das, also mein Vermögen effektiv zu prompten, ist das eine sinnvolle Art von Skill? Also wenn man das mit zum Beispiel ein Instrument lernen, also in Vergleich setzt, Geige zu lernen zum Beispiel, ist das, da muss man sich wirklich anstrengen, Tonleiter, also und neue Stücke zu lernen und so weiter und so fort, sehr viel üben. Aber danach entsteht schöne Musik. Es ist etwas ganz Wunderschönes, also jemand, der Geige gut spielt, zu hören, in einem Raum, also akustisch gesehen sozusagen, dabei zu sein, wenn man einfach einen Knopf drücken kann und dann kommt Geigemusik auf ein so generatives KI-System, ist das wirklich eine, also es klingt vielleicht angenehm und schön, aber dieses Musikerlebnis ist vielleicht nicht dabei, ja. Das klingt weniger sinnvoll. Und also das heißt, es gibt diese mehr diese Dimensionen von ein sinnvolles Leben. Und dann ist immer die Frage, okay, ist KI wirklich da, um unser Leben sinnvoller zu machen, oder ist es da, um unser Leben einfacher, schneller, bequemer zu machen? Und ich denke, oft ist es vielleicht eher Richtung bequemer, schneller und einfacher als besser in dieser also Art von, also moralisch gesehen besser, sinnvoller, schöner.
Ja, und es kommt ja noch ein Aspekt dazu, also die KI verschmilzt es ja mit unserem kompletten Leben. Wir haben auch immer wieder jetzt angeschaut mit Claude, Code und so weiter. Ich kann ja der KI, dem Modell, mein gesamtes Leben, das heißt mein Smartphone, meine Fotos, meine Dokumente, meine Erinnerungen, meine Mails und meine sozialen Kontakte in sozialen Medien und so weiter, kann ich dem alles heute schon geben. Das heißt, es entsteht eigentlich dieser digitale Zwilling, wird der zur tatsächlichen Zwilling, ja, von mir, der sehr gut nachvollziehen kann, warum habe ich denn Dinge getan, der mich imitieren kann und so weiter. Also ich glaube, es rückt immer näher an uns ran, dass die KI immer mehr uns vorgibt, einfach macht und vielleicht auch sehr gefährliche goldene Käfige baut, in denen wir uns wohlfühlen, aber in denen eben alles künstlich ist.
Genau.
Jetzt gibt es ja, es gibt ja zwei Sven Nyholms. Also es gibt den Sven Nyholm, der in Schweden aufgewachsen ist, europäisch geprägt ist, der in München Professor ist. Und es gibt den Sven Nyholm, schätze ich mal, ja, der in den USA sitzt, die amerikanische Startup-Szene kennt, Big Tech, großes Geld und so weiter. Wenn du über den Teich fliegst in die eine oder in die andere Richtung, was erlebst du denn da? Also wie unterscheiden sich diese zwei Denkweisen, in denen du jetzt heute arbeitest und sprichst und lebst? Ja, was beobachtest du dabei?
Also gute Frage. Also das alles ausgeführt habe, habe ich auch gedacht, dass ein anderes Kapitel in meinem Buch, das ich gerne erwähnen möchte, weil ich das sehr spannend finde, dass es gibt diese Digital Twins sozusagen für jede Person, die bei alle großen Tech-Firmen, also sie haben ein Profil, alle meine Likes, alle meine Präferenzen, was ich getan habe, so weiter, das versteckt ist sozusagen. Aber es gibt auch diese neue Entwicklung, wo gewisse Firmen eine Art von digitale Twin, mit denen man interagieren kann, anbieten. Entweder von noch lebende Personen oder von tote Personen. Vielleicht meine Oma ist tatsächlich gestorben und jetzt ist die Frage, will ich vielleicht also Gespräche mit meiner Oma wieder erleben können mit Hilfe von diese, also manchmal nennt man das Griefbots, manchmal Deathbots, also es gibt allerlei Arten von Benennungen von diesen Ideen. Okay, wir können Leute...
Früher hieß es Seance, aber gut.
Heute heißt es etwas ganz anderes. Also und wie gesagt, es gibt sehr viele Firmen, die anbieten die Möglichkeit, also mit sowohl noch lebende als auch tote Personen zu reden. Also zum Beispiel gibt es bekannte Persönlichkeiten wie zum Beispiel Deepak Chopra, der ist bekannt für seinen Wellness-Advice und so weiter, und viele Leute möchten mit ihm einen Termin bekommen, damit sie ihre Sorgen und so weiter mit ihm diskutieren kann. Er kann natürlich nicht mit jeder Person sich begegnen. Er hat aber eine Digital Deepak-Bot, mit dem man mit ihm, also praktisch kann man das auch auf Spanisch oder Arabisch oder Israelisch diskutieren. Das ist ganz gut, weil dann kann man mit Deepak Chopra in seiner eigenen Sprache sprechen. Und dann ist dieser Chatbot so fein getuned, damit es wie in der Tat wie Deepak Chopra klingt. Es gibt auch ein paar interessante Experimente. Also der sehr bekannte Philosoph Daniel Dennett, kurz bevor sein Tod letztes Jahr, war dabei mit so einem Experiment mit einem fein getunten Dennett-Bot. Ein paar Forscher, Forscherinnen hatte, also GPT-3 war das, glaube ich, fein getuned mit alle Texte von Daniel Dennett. Und da war es in der Tat so, dass Leute, die viele Texte von Dennett kannte, als vorher, große Schwierigkeiten hatten, neue Text-Outputs und diese Dennett-Chatbot von neue, wie faktische Texte von Dennett, also
Original und Imitat zu unterscheiden.
Genau, ja. Und das war eine Art von, nicht nur eine Art von Turing-Test, sondern eine Art von so personalisierter Turing-Test. Also plötzlich ist die Frage, spreche ich mit einem Mensch oder mit einem Computerprogramm, sondern spreche ich mit einer besonderen Person oder mit einer Imitation von Daniel Dennett oder Deepak Chopra oder meine Oma oder was weiß ich. Und da hat man eine ganze interessante neue Reihe von, also der CEO von Zoom zum Beispiel, der meint, dass ja, manchmal will man keine langweiligen Zoom-Meetings, also das sitzen den ganzen Tag lang, wir bieten einen neuen Service
immer,
an.
Wenn wir ehrlich sind, immer.
Genau, eigentlich immer. Warum muss ich dabei sein? Also meine digitale Zwilling könnte dabei sein und also mich repräsentieren und so weiter. Und dann könnten vielleicht die anderen Leute in diesem Zoom-Meeting also keinen Unterschied machen, weil sie kennen mich vielleicht nicht besonders gut, haben mich vielleicht einmal oder zweimal begegnet in real life sozusagen und deshalb ist es für sie vielleicht gleich egal, also bin ich da oder mein Zoom, also vielleicht ist es sogar besser, weil ich muss schlafen, ich bin müde und so weiter und aber meine digitale Zwilling ist immer bereit, mit diesen Leuten
quälen zu lassen.
Quälen zu lassen, vorher. Das heißt, das ist stundenlang.
Genau.
Das heißt,
stundenlange Meetings, ja, sehr schön. Ja, das wird man erleben, dass natürlich auch KI-Agenten untereinander neue Wege finden, Dinge auszuhandeln. Wir hatten schon das Thema, dass sie eigene Sprachen entwickeln könnten, sehr effiziente Methoden und so weiter. Ich möchte trotzdem nochmal zurück zum Thema USA versus Europa. Denn in Europa haben wir den AI Act, der sehr stark versucht, vorab Dinge zu regeln. In den USA haben wir in den ersten 100 Dekreten ein Dekret gehabt von Donald Trump, das KI-Regulierung in den nächsten 10 Jahren verbietet, auch auf Bundesebene. So, also maximale Bandbreite. Was ist denn aus deiner Sicht ein empfehlenswerter Weg für Gesellschaften?
Also als jemand, also wie du gesagt hast, von Schweden und Europa, finde ich natürlich die europäische Richtung ein bisschen besser mit Regeln und also nicht nur, also das, was ich diskutiere, also moralische Prinzipien und Werte und so weiter, sondern auch so, also rechtliche, also Gesetze und Regeln. Und es gibt manchmal bei Leuten wie Trump und andere Leute in dieser Richtung diese Idee, dass es schlecht für Innovation ist, wenn es so viele Regeln gibt, aber also Innovation in andere Bereiche, zum Beispiel Jazz oder Kunst und so weiter, ist oft mit gewissen also Regeln und Formen zusammengekoppelt. Also die beste Komponisten, Komponistinnen in der Geschichte haben in gewisse Arten von Formen von Musik komponiert mit gewissen Regeln und waren mega kreativ. Also manchmal hat man die Regeln ein bisschen also gestretched sozusagen, aber sehr viele der bekanntesten, kreativsten, interessantesten Musikstücke oder Kunstwerke also sind kreativ innerhalb gewisser Rahmenbedingungen und Regeln. Und denke ich, dass es, wenn es um Innovation und KI geht, dann kann man auch kreativ mit Hilfe von gewissen Regeln und Rahmenbedingungen sein, weil dann hat man also sagen eine Idee, um was man machen darf, machen kann, welche Grenzen es gibt, welche also Richtungen sind offen und interessant und so, von der Gesellschaft anerkannt und so weiter und so fort. Also ich denke, es gibt eine Denkfehler, diese Idee, dass Regen schlecht für Innovation und Kreativität ist. Eine andere interessante Vergleich ist auch nicht nur USA, sondern auch China. Also manchmal sagt man, okay, Europa, wir sind gut, wenn es um Regenethik und rechtliche Sachen geht. USA und China sind die große Player in die Welt von KI. Aber das ist interessant zu gucken, dass die chinesische KI-Welt haben auch ihre eigene ethische Prinzipien von KI und also Ideen, was heißt also gute, richtige KI. Interessanterweise sind natürlich diese Regeln sehr ähnlich mit den Regeln, die wir interessant sind. Es soll gut für Leute sein, es soll also niemand schaden, also es soll klar sein, wer verantwortlich ist und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man sozusagen auf einem ganz allgemeinen Niveau diese Ideen von was gute Ethik heißt, die chinesische Leute gut verstehen, angucke, dann klingt es also fast wie das, was man auch bei uns sozusagen als gute KI versteht. Dann ist vielleicht die Umsetzung oder die genauere Interpretation von dieser Regel, das ist vielleicht etwas ganz anderes. Was heißt das zum Beispiel, wenn es um Überwachung geht oder die Rolle von individuelle Personen und die Regierung und so was, was ist die richtige Beziehung? Da hat man vielleicht ein anderes Verständnis, aber diese allgemeinen Ideen von was gut und schlecht ist, das sind eigentlich sehr ähnlich. Mhm.
Wenn wir mal 10 Jahre nach vorne spulen, ich weiß, niemand von uns kann wissen, was da ist. Wie werden wir aber über KI in 10 Jahren reden? Sind das eine andere Art von Einheiten von Menschen, Personen? Bleibt das eine Technologie für dich? Was hast du für eine Vermutung?
Ich finde diese Frage sehr spannend. Und eine Frage ist, wird das alles ganz anders oder wird das vielleicht nur ein bisschen anders? Also, in den letzten so 3 bis 4 bis 5 Jahren hat man dieses Gefühl gehabt, dass jetzt geht alles mega schnell und plötzlich, also wir gehen in die Richtung von so allgemeine künstliche Intelligenz, Superintelligenz und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig gibt es auch eine Diskussion, vielleicht ist das alles ein bisschen so ein Hype-Sache und vielleicht geht die Entwicklung doch ein bisschen langsamer als vorher gedacht. Wir haben ein bisschen über selbstfahrende Autos geredet. Vor so 10 Jahren hat man gesagt, dass innerhalb 5 oder vielleicht 10 Jahren werden wir alle selbstfahrende Autos haben und niemand wird autonom sozusagen fahren. So ist es nicht. Also es gibt mittlerweile selbstfahrende Autos, aber nicht überall und nicht nur selbstfahrende Autos. Vielleicht wird es auch so sein mit LLMs, Chatbots und Foundation Models und so weiter, dass vielleicht wird das alles ein bisschen langsamer gehen als gedacht. Oder geht es schneller? Das ist sehr, sehr schwierig zu sein. Also wenn USA wirklich weitermacht mit dieser Idee, dass keine Regen, dann entsteht vielleicht Probleme nicht weil wir plötzlich so superintelligente KI-Systeme haben, sondern weil es Chaos ist in die Gesellschaft und wir eine ganz andere Art von Problemen haben werden in 10 Jahren als diese Art von KI-Szenario mit humanoiden Roboter und so weiter.
Ja, und das kann man auch sehen bei den Gründern von OpenAI, von Anthropic und so weiter, dass sie vor allem sagen, wir könnten in etwas hineinlaufen, wo in 2 bis 3 Jahren so viel in der Gesellschaft kaputtgeschlagen haben, dass wir in diese negative Spirale reinkommen. Es gab eine Studie, die es als ein mögliches Szenario dann entworfen hat. Was passiert denn eigentlich, wenn die ganze Mittelschicht ihre Jobs verliert und wie zerstört sich eigentlich die Gesellschaft von innen heraus? Ja, also wir werden es herausfinden müssen. Ja, ich glaube, wir brauchen die Hilfe von Ethik und Menschen, die wissen, wie man mit Ethik gut umgeht und vor allem, wie wir sie mit der Gesellschaft diskutiert bekommen. Also herzlichen Dank, dass du heute Abend bei uns warst.
Sehr gerne.
Ich glaube, das sollten wir mal jährlich wiederholen, unser Gespräch, und mal gucken, wo stehen wir denn überhaupt.
Vielen Dank auch von mir, Sven.
Dankeschön.
It's changing fast. New algorithms writing our future and our past. From classrooms to boardrooms, the code is running deep. AI is the new colleague that never falls asleep. Frog and Christophe ask the questions no one dares. They talk to the builders. dreamers and the thinkers who care. From Munich to Vegas, the signals never stop. Digital transformation, it's racing to the top. Robots getting muscles, twins inside the cloud. Human and machine, learning to be proud. Every episode a window to a brand new view. Digging through the noise to find what's really true. Dig deep, dig deep into the digital age. Dig deep, dig deep, turn to another page. Where humans meet machines and the future starts today. Startups finding pivots, cities reinventing steel. Data tells the stories that the headlines never reveal. Not just what is trending, but the why behind the change. Prof and entrepreneur, connecting all the range. So plug in your headphones, let the conversation start. This is where technology connects with heart. Dig deep into the digital age. Dig deep, dig deep, turn to another page. Where humans meet machines and the future starts today. Dig deep, dig deep, it's time to find the way.